Heute eine neue Ausgabe von unserem Innenstadtmonolog aus dem Literaturhaus Hannover und wir sind
Luisa Seidel
und Runa Jansson
und Katrin Dittmar. Und das heißt jetzt zwar Innenstadtmonolog, weil wir das irgendwann mal lustig fanden. Ist ja auch egal. Ich freue mich jedenfalls über alle, die hier zuhören und ich freue mich auch sehr, lieber Christoph, dass du heute hier bist. Christoph Platz-Gallus, der Direktor vom Kunstverein Hannover ist, sitzt mir hier gegenüber. Und der Kunstverein ist sogar die älteste Einrichtung hier im Künstlerhaus Hannover, sozusagen Urgestein. Du bist seit 2 Jahren hier. Wir kooperieren auch ab und zu und gerne tauschen uns gern aus. Das finde ich sehr schön. Und wir haben auch ein gemeinsames Projekt vor. Das heißt, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen, das geht hauptsächlich von dir und deiner Ausstellungsplanung aus. Sehr interessant. Es ist aber zusammenhängend mit der Fußball-Europameisterschaft. Vielleicht magst du dazu was sagen, Christoph.
Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer auch mit den NachbarInnen zu sprechen und auch immer dann neue BesucherInnen bei uns zu begrüßen. Wir sind ja ein Kunstverein, der in der Tat uralt ist, aber schon immer wieder auch mit der Situation konfrontiert, dass wir natürlich Mitglieder gewinnen müssen. Wir sind ein Verein, der über Mitglieder funktioniert, ungefähr 1500. Die Institution ist 1832 gegründet. Und dieses wunderbare Künstlerhaus ist auch für den Kunstverein die älteste Kunstinstitution der Landeshauptstadt gebaut worden, gehörte aber dann auch schon immer ursprünglich dem König natürlich und dann der Stadt. Wir haben wunderbare Räume. Wir teilen uns ja diese historische denkmalgeschützte Architektur hier über verschiedene Player und verschiedene Institutionen. Und ich bin ganz froh, hier zu sein, vor allem in dieser wunderbaren Nachbarschaft mit einem kommunalen Kino und vor allem auch einem Literaturhaus, weil natürlich die bildende Kunst nicht so weit entfernt ist von der Autorenschaft oder im Grunde dem Schreiben per se. In der Tat haben wir ein Programm letztes Jahr initiiert, basierend auf einer Idee eigentlich eines und auch titelgebend eines Arztes aus Kanada, Gabor Maté, der einige New Yorker Bestseller geschrieben hat mit dem Titel The Myth of Normal oder When the Body Says No und sich ja mit Gesundheitssystemen und vor allem auch mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzt, inwieweit vor allem in so einem postpandemischen Kontext auf der einen Seite der medizinische Fortschritt so starke Sprünge macht und auf der anderen Seite doch immer mehr Menschen auf dieses Gesundheitssystem auch angewiesen sind, weil vor allem psychosomatische Phänomene und Traumata steigen. Er hat das dann so ein bisschen provokativ in seinen Büchern verarbeitet. Unsere These, unser Ansatz ist so ein bisschen freier auf seiner Idee Myth of Normal basierend, deutlich zu machen, dass künstlerische Produktion oft zeigt, dass es eben natürlich keine Normalität gibt. Es ist ein Konstrukt, eine Übereinkunft einer Mehrheit, die so eine gewisse Normalitätsempfindung hat. Und wir erinnern uns alle an Corona, also ein wirklich globales Ereignis, das zum einen im ersten Jahr so eine große Welle an Solidarität losbrach und plötzlich jeder über Care-Worker sprach und es wurden viele Care-Ausstellungen gemacht und es wurde über Fürsorge gesprochen und die schwächsten Glieder im System, über vulnerable Gruppen. Und im zweiten Jahr war sehr groß das Geschrei nach zurück zum Normalen. Wir wollen einfach wieder Alltag, Normalität. Und es sind vielleicht gerade die KünstlerInnen, die durch die besondere Sensibilität an diesen Themen schon immer dran waren.
Das kann ich vielleicht auch noch mal eben einwerfen. Das ist ja auch da, wo sich die Künste begegnen. Hast du ja eben völlig richtig gesagt. Literatur und auch Film haben natürlich haben immer diese Themen. Und man kann sich wirklich fragen, was ist normal? So gesehen auch ein alter Hut. Aber ich finde besonders interessant, wie ihr das jetzt auffasst und wie ihr das in Zusammenhang stellt mit Normalitätswahrnehmung, was speziell die Körper anbelangt. Also ich kann ja schon auch, es geht ja nicht um mich persönlich, aber aus eigener Erfahrung sagen, wir sind uns schon ein bisschen älter und stelle auch fest, dass man ohne das von selber so zu empfinden, ich bin ja immer noch dieselbe, von außen sowas an einen herangetragen wird, dass man eben irgendwie nicht mehr so ganz dem Maß entspricht, das hier und da gesetzt ist, was oft sehr diffus ist und trotzdem anscheinend eine sehr, muss ich auch mal das Wort nochmal fallen lassen, eine sehr kapitalistische Vereinbarung ist, also der Nützlichkeit, der Leistungsfähigkeit in einer ganz bestimmten Weise, die dann auch automatisch Älteren oder sehr Jungen oder eben irgendwie Leuten, die aus der Norm fallen, zugeschrieben wird. Egal, ob das Tatsache ist oder nicht, habe ich manchmal den Eindruck.
Genau, also wir haben ein Kapitel ein bisschen im Fokus. Das betrifft natürlich zum einen die Idee Traumata und sowohl kollektive als auch individuelle. Und letzten Endes den Fakt, der auch gerade in den sagen wir mal, Kulturvereinigungen wie Verein natürlich nicht unrelevant ist, dass wir auch eine immer weiter älter werdende Gesellschaft erleben, die dann eben auch zunehmend auf Hilfe und auf Solidarität setzen muss und nicht nur auf medizinischen Fortschritt. Und es ist in der Tat so, dass Objektivierung des Körpers als so eine Art Batterie und Rädchen eines größeren Systems deutlich ist und dass zum anderen so Begriffe wie Accessibility oder Barrierefreiheit natürlich immer mehr Land gewinnen, glücklicherweise, aber immer noch vergessen wird, dass im Grunde alle von uns ab einem irgendeinem Punkt eine Art der Behinderung erleben, weil wir natürlich zum Beispiel jeder Zweite ab 70 kein funktionierendes Gehör mehr hat und auch die Ersatztechnologie das nicht zu 100% ersetzt. Und wir werden in unserer Ausstellung The Myth of Normal mit dem Sing-Sang-Untertitel vom Können und Gönnen zum einen 13 KünstlerInnen haben, die sich auf verschiedene Art und Weise sowohl KünstlerInnen mit Behinderung als auch ohne mit vor allem so sensiblen Annäherungen auseinandersetzen, teilweise auch eine relativ radikale Annäherung an sensiblen Bereich, der immer zu tun hat mit Ausgrenzung, mit Funktionalität und Nichtfunktionalität, mit Talent und Nichttalent, mit Fertigkeit und Fähigkeit. Und das Ganze, und das ist das Besondere jetzt an dieser Schau und auch an diesem Kollaborationsprojekt, vor dem Hintergrund der Europameisterschaft. Denn das eine ist das Spektakel von 22 hochtrainierten, hochfunktionalen männlichen oder männlich gelesenen Körpern, die hinter diesem Ball herlaufen. Zum anderen natürlich auch ein populäres Fest. Und wir werden ein, glücklicherweise ja auch zusammen mit Programm, das wir dort erarbeitet haben, eine Reihe von Veranstaltungen anbieten, die so eine Art künstlerische Injektion vielleicht ist, wenn man das so sagen möchte, in dieses Spektakel. Wir werden natürlich vermutlich nicht die großen Spiele irgendwie unterbrechen für 8 Minuten Kunstfilm. Ich glaube nicht, dass das ganz so
kommt nicht so gut an,
vielleicht nicht so wahnsinnig populär sein wird. Aber es ist durchaus sinnvoll auch zu zeigen, dass sich nicht nur im Vorfeld der letzten WM, sondern auch davor KünstlerInnen vor allem immer mit der Frage dieser Leistung im Sport auch beschäftigt haben.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem Projekt. Wir haben noch gar nicht den Namen genannt. Es wird Kunstrasen, ein kulturelles Public Viewing heißen. Gemeinsam mit dem Kino im Künstlerhaus und der Kammerlandschen Galerie wird das draußen hier bei uns im Hof des Künstlerhauses stattfinden. Alle EM-Spiele werden gezeigt und dann gibt es das Rahmenprogramm, das Kulturelle dazu.
Wobei der Hof ja jetzt auch einen Namen bekommen hat vom Künstlerhaus. Und zwar Künstlerhof.
Wir waren ja mehr für KünstlerInnenhof. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, aber das ist zumindest, wurde das hier mal so eine Umfrage gestartet von der Stadt, der das Haus ja gehört. Aber übrigens, du hast das vorhin erzählt, dass es dann schon bald der Stadt gehört hat. Das wird natürlich von anderen Leuten bestritten, weil finanziert wurde das mal von bürgergesammelten Spenden der Bürger. Bürger, muss man auch sagen, weil das damals alles Männer waren, die das gemacht haben, was in der Zeit nichts Ungewöhnliches war. Und deswegen dachten wir, es wäre, weil das ja auch noch der Innenhof ist, aber vielleicht ist das auch zu Wort verspielt mit dem Künstlerinnenhof. Egal, auf jeden Fall werden wir da das gemeinsame Fußballgucken haben und es gibt Programm. Wir haben auch zwei Lesungen in dem Bereich, können wir mal kurz erwähnen, wenn wir da vorgreifen dürfen. Natürlich haben wir den erfolgreichsten Stürmer der Autonamer, der Autoren-Nationalmannschaft, die gibt es nämlich wirklich, Moritz Rinke zu Gast, der seine Fußballkolumnen, ich könnte hier stundenlang sitzen, auf den Rasen schauen, liest und auch ein bisschen was erzählt, vielleicht auch das Spiel kommentiert. Müssen wir mal sehen, wie die Stimmung so ist. Das kann er ja. Das ist am 24.06. und dann gleich am 27.06. ist Dietmar Soos hier mit einer Fußballerzählung 16:0 und das sagt schon alles. Das moderiert dann Frank Schäfer. Nur ganz kurz dazu. Wir haben ja aber noch andere gemeinsame, ich möchte fast sagen grundsätzliche Vorhaben oder ihr habt ja auch sofort euch mitbeteiligt an der vom Schauspielhaus ausgerufenen Initiative Gemeinsam für Demokratie. Mhm. Ist uns natürlich allen wichtig. Wir versuchen das auch im Programm zu füllen, auch wenn das Dinge sind, für die wir eigentlich immer stehen aus meiner Sicht. Aber das nochmal speziell zu vermitteln. Habt ihr da auch was im Plan oder ist das noch im Werden?
Genau, also ich springe noch einmal kurz zurück auf diese Frage der BürgerInnen ganz kurz. Denn es ist in der Tat so, dass natürlich auch der Kunstverein, wie alle Kunstvereine in Deutschland, also wirklich die Urinstitution bürgerlichen Engagements, natürlich als Lesezirkel gestartet sind.
Ach, und
als
Amateurzirkel.
Ja, das ist interessant, dass da im 19. Jahrhundert, also der Älteste mit der Albrecht-Dürer-Gesellschaft in Nürnberg 1792 und dann im Laufe der folgenden 50 Jahre im Grunde diese Amateurzirkel häufig Lese- und Bildungszirkel waren, indem man sich natürlich gegenseitig austauschte über zum Beispiel die Italienreise und dass man dort das Glück hatte, vielleicht Bernini zu sehen. Und daraus ist dann zusehends auch dieser Fokus auf Kunst gerichtet worden, der teilweise aber vor allem eine Rettung der ja durch die Säkularisierung aufgelösten Kunstschätze auch bedeutete, so dass bis heute viele der Inventarnummern 1 der Museen oder der Kunsthallen eigentlich zurückgehen auf die Sammlung von Bürgerinnen und Bürger, die diese Kunstschätze gesammelt haben, weil sie irgendwie dachten, das ist doch, weiß ich nicht, ein Holzschnitzaltar aus dem 15. Jahrhundert, den müssen wir doch pflegen. Und so sind viele lokale, regionale Sammlungen entstanden, die dann das Gründungsmaterial waren, häufig für größere Institutionen. Und die zweite Phase eigentlich dieser BürgerInnen-Initiativen ist interessant. Es waren natürlich häufig BürgerInnen, die natürlich BürgerInnen von Privileg waren. Es waren natürlich Männer und es waren Männer der Repräsentativen in der Stadt, aber es war explizit eben nicht mehr das blaue Blut. Und das ist sozusagen ein deutlicher Shift in der Möglichkeit, sich über Kunst überhaupt auszutauschen. Und zum anderen hat man natürlich diese wunderbare Phase Post-68, wo der erweiterte Kunstbegriff dann irgendwann zum Tragen kam und ich immer so ein bisschen überzeichnet sage, Beuys hat die Grünen in einem Kunstverein mit begründet. ist vielleicht ein bisschen zusammengewürfelt, aber es ist de facto so, dass natürlich diese Foren, gerade ab den 70er Jahren, wo junge Studierende über den Vietnamkrieg sprechen, die Kunstvereine waren und gerade da die erste Krise dieser Institution stattfand, nämlich dass im Grunde ein, sagen wir mal, elitäres bürgerliches Publikum auf junge Kunstschaffende trifft, die hochpolitische, tagespolitische Themen haben. Man konnte dann da auch rauchen im Kunstverein natürlich und so, das war auch ganz toll. Und die Museen gab es eben teilweise noch nicht. Das wird auch immer wieder vergessen, dass auch jetzt so wie in Hannover hier, wir gerade 50 Jahre Nanas feiern und die Tagesschau berichtet und dann wird über ihre frühe Ausstellung von Niki den Zerfall im Museum gesprochen. Die war bei uns 69, das Museum noch gar nicht da. Und das wird immer mal, so, fällt immer hinten über, wenn man so darüber nachdenkt, ja, ach, das ist ja ein Verein. Das denkt man an Sportverein, da denkt man an.
Naja, es ist so ein bisschen putzig. Also vielleicht habe ich es auch gerade besonders im Blick, weil ich glaube, was wir noch gemeinsam haben, auf das mit der Demokratie kommen wir bestimmt gleich zurück, ist, dass wir eben beide freie Träger sind, das Literaturhaus ja auch. Was heißt freier Träger? Eingetragener gemeinnütziger Verein. Und du als Direktor, ich als Geschäftsführerin, wir kämpfen ja auch immer um die Fortexistenz unserer Institutionen, nicht zum Selbstzweck, sondern eben aus den von dir auch schon genannten Gründen oder angedeuteten, schon historisch gewachsenen Impulsen, die sich damit verbinden. Impulse können nicht wachsen, aber also Gedanken, die sich damit verbinden. Und man kämpft dann immer so auch um die Mittel, einfach ums Geld. Und das Kuriose ist, dass wir manchen als die Etablierten erscheinen, die plötzlich auch für dieses saturierte, auch immer noch, also ich weiß auch gar nicht, ob das so noch existiert, ja, diese Klassen und dieses Bürgertum und dann im Gegensatz dazu die anderen, die so unakademisch sind, das hat sich ja längst vermischt. Und trotzdem fällt es dann eben bei solchen Jubiläum plötzlich hinten runter. Ich bin ja super froh, dass wir das Sprengelmuseum haben. Das ist eines der renommiertesten internationalen Museen. Und die haben ja auch anders als ihr eine Sammlung, die sie zeigen, während ihr als Kunstverein ja immer die temporären zeitgenössischen Ausstellungen habt. Das ergänzt sich sehr gut. Aber es ist schon kurios, finde ich auch, dass das dann im Gedächtnis einfach so verpufft ist anscheinend.
Ja, ich spreche da über vor allem das bürgerliche Engagement vor Ort, das ja auch bedeutet, dass gerade in der Zeit eine kritische Masse an wirklich Avantgarde-Menschen natürlich beteiligt waren. Ohne die hätte der Kunstverein in der Zeit natürlich gar nicht existieren können, dass da eine gewisse Menge an regionalen und lokalen Leuten sehr international dachten. Und das finde ich so interessant, dass natürlich das jetzt, obwohl viele Menschen, die da engagiert waren, auch noch in der Stadt sind oder engagiert sind, immer mal das hinten überfällt. Wie gesagt, das ist so, dann nicht im Gedächtnis der größeren Stadtgesellschaft ist, dass gerade so eine oder solche Institutionen, solches Engagement eben bottom-top ist und nicht top-down. Du hattest gefragt nach den Programmen oder den Ideen, die es gerade im Hinblick auf ja vielleicht die größeren gesellschaftspolitischen Umstürze und Probleme gibt und der Wahrnehmung und Leistung von Demokratien vielleicht. Wir sind natürlich stark auch in dieser Diskussion um die Kunstbubble und große Fragen der Polarisierung, der großen Probleme hierin, dass Diskurs eigentlich kaum noch möglich erscheint, gerade im Hinblick auf Israel und Palästina oder Israel und Gaza in erster Linie. Wir haben im Herbst einen Künstler eingeladen, Roy Rosen, der jetzt Anfang 60 ist und der ja vielleicht gerade im Kafka ja einen ziemlich prägenden Film gemacht hat, Kafka for Kids, der allerdings nicht for Kids wirklich ist. und er hat einige Arbeiten gemacht, die sich vor allem auch mit Freud beschäftigen. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass die Ausstellung sicherlich so durch eine Variation von der Standard Edition eingeläutet werden wird. Jemand, der sehr stark mit Zeichnungen und auch mit Humor arbeitet, auch mit Sarkasmus. Und der auch schon vor vielen Jahren in Israel stark angefeindet wurde für seine regimekritische Position. Er lehrt in Tel Aviv, lebt dort mit Familie, war Teilnehmer der Documenta 14. Und wir sind jetzt gerade dabei, mit der Bildungsstätte Anne Frank ein Programm zu erarbeiten in der Erwachsenenbildung, als auch tollerweise schon Meron Mendel und Saba Nur Cema gewonnen zu haben, die ja gerade im Moment sehr viel publizieren, auch zu der zentralen Frage, wie man überhaupt wieder zu einer Sprache kommt. Und das halte ich für ganz zentral. Da finde ich auch fantastisch, was die KollegInnen des Schauspiels beispielsweise machen, dass man Räume kreieren muss, vielleicht teilweise innerhalb gewisser Regularien. Das sind aber Regularien der Debattenkultur. Und das halte ich für extrem wichtig, dass man in der Lage ist, dass diese Institutionen, die gleichzeitig ja auch im Kreuzfeuer stehen, von anderen Interessenträgern, ne, dass sozusagen eine Right-Wing-Position sich jetzt ganz entspannt zurücklehnt und sich denkt, ach, ist doch super, wenn sich der Kulturbetrieb so auseinandernimmt, dann warten wir mal ab. Und dann reden wir bald von den Kürzungen, dass ja es zu Übertritten kommt und wir müssen eigentlich das Geld stärker streichen.
Genau, also das ist auch wirklich ein schmerzlicher Punkt, den man hier auch ruhig mal so einen Moment noch zum Nachdenken, die zuhören mögen, geben kann. Und auch für uns allerdings, dass wir tatsächlich in eine Situation geraten sind, das merken wir auch im Literaturhaus, nicht mit dem Publikum, was kommt, mit dem können wir gut in den Dialog gehen, aber dass aus der Szene selber solche Verhärtungen kommen. Mhm. Und wir hatten das ja gerade erst Ende letzten Jahres, der offene Brief, den viele Autorinnen unterschrieben hatten, die auch hier öfter zu Gast sind, die davon ausgingen, weil die Literaturhäuser, die plötzlich auch als eine zusammenhängende Erfüllungsmaschine sozusagen gesehen würden, nicht rechtzeitig reagieren, und Antisemitismus wurde unterstellt. Und da muss ich sagen, also dieser Moment, dass man vielleicht auch mal inhält, dass man auch einen Moment braucht, um zu überlegen, was kann ich dazu machen, es sollte sofort was sein. Und wir haben dann mit dem Schauspielhaus zusammen, das war aber dann eine sehr schöne Anfrage von jüdischen Autorinnen bei uns, ob wir mit denen vielleicht relativ spontan noch eine Lesung zum aktuellen Thema machen können. Das haben wir dann wirklich mit dem Schauspiel aus dem Boden gestampft, und das hätten wir ohne die auch gar nicht geschafft. Also diese ganze Bereitschaft ist da, die Räume werden geschaffen, können geschaffen werden, aber es hat natürlich auch mit Arbeit und viel Fingerspitzengefühl zu tun. Und wir waren ja gerade, Luisa und ich waren gerade auf der Leipziger Buchmesse auch, wo Omri Böhm den Preis zur europäischen Verständigung bekommen hat, der nochmal darauf ansprach, Palästina, Israel, sein Traum ist sozusagen, das als föderalen gemeinsamen Staat zu sehen. Wir wissen von Autorinnen aus beiden Staaten, Ländern, dass sie eigentlich immer für eine Zwei-Staaten-Lösung waren, bis auf ganz wenige Konservative. Und da hat sich auch einfach eben in der israelischen Politik ganz viel verschoben in den letzten 15 Jahren. Also das ist ein wirklich ja wichtiges Thema, und es ist gut, es aufzugreifen und sich Stimmen zu holen, die sich dazu darauf beharren, sich weiterhin dazu differenziert zu äußern. Und das möchten wir eben weiter auch zu jedem Thema möglich machen, das wir aufrufen oder was vielleicht nahe liegt, und natürlich nicht nur zu dem.
Also es sind, um gar nicht ins Thema selbst zu tauchen, aber ich glaube, die aktivsten Plattformen sind in der Tat im Moment die Literaturhäuser und die Schauspielhäuser. In der Kunst, in der bildenden Kunst ist es wesentlich schwieriger, wie der Fall im Hamburger Bahnhof gezeigt hat. Und auch
was
andere.
Was war da? Das habe ich. Kannst du das?
Es gab eine Lesung, eine Hannah Arendt-Lesung. Ach so. Und dann gab es verschiedene Darstellungen von StörerInnen, die entweder eingeladen waren oder nicht und übertrittig oder nicht. Also ein schwieriges Konvolut an Beteiligten und auch an dem Grad der Eskalation sozusagen. Ja. Und das zeigt mir sehr deutlich, dass das, was ich mit Debattenkultur beschreibe, dass das Aushalten können natürlich ein Thema ist, das abhanden kommt, das sicherlich auch für emotional Beteiligte, direkt Beteiligte unmöglich ist, völlig nachvollziehbar. Aber wenn Saba und Meron im Literaturhaus Berlin sprechen und schon bevor sie anfangen zu reden, jemand Deutsches aus dem Publikum, also Kuratorin in dem Fall, auch aufsteht und sagt, das Panel ist hier total falsch zusammengesetzt. Also hier, wo ist denn die repräsentative palästinische Stimme? Deutet erstmal darauf hin, dass man viel vorwerfen kann, auch in der Organisationsstruktur und gerade in dieser Frage des Ausgleichs und welche Stimmen wann wie gehört werden. Aber man muss es natürlich auch als deutlicher als organischen Prozess sehen, ne? Dass Debatte nun mal ein organisches Wesen ist, das genährt werden muss und weiter eine gewisse Dynamik entfalten muss. Was ich so relevant finde, ist eben der Punkt, den ich vorhin ansprach, dass wir uns alle gewahr sein müssen, dass innerhalb der Kultur wir glücklicherweise noch in der Lage sind, sehr frei auf einer demokratischen Basis wirklich alles auch sagen zu können. Das kann, wenn sich Machtstrukturen verändern und auch Förderungen verändern, natürlich schnell anders aussehen. Und das halte ich für gefährdet. Und das halte ich für wichtig, dass man da immer mal hinschaut und eben vielleicht ein bisschen mehr aushält, auch wenn es schwierig ist und schwer ist, und diese Debatte fortzusetzen. Weil deutlich wird, dass eigentlich viele Kräfte glücklicherweise innerhalb der Demokratien auch zum Beispiel auf Interreligiosität setzen. Das ist in Hannover auch sehr stark. Und sich gerade ist eben die Anhänger der rechten und faschistischen Parteien sind, die sich zurücklehnen, sich denken, ach super, Antisemitismusquote geht extrem nach oben, Islamophobie geht extrem nach oben, lass einfach mal abwarten. Und deswegen ist, glaube ich, der Anspruch oder sollte der Anspruch natürlich sein, gerade an Institutionen, die mit zeitgenössischen Stimmen arbeiten, da auch Räume zu schaffen und das dann vielleicht auch auszuhalten, wenn man da auch ganz sicher von irgendeiner Ecke angegraben wird, dass man dies oder jenes nicht beachtet hat. Aber es ist ein Lernprozess, glaube ich.
Ja. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit, dass wir das hier alles noch vertiefen. Wir laden dich einfach noch mal ein, aber ich muss trotzdem noch mal loswerden. Was mir noch so auffällt, ist, dass ich bin in verschiedenen Bereichen tätig, weil gerade in dem vorhin erwähnten Bereich, wenn es um Förderstrukturen geht, bin ich auch im Arbeitskreis der Kulturverbände, obwohl wir ja gar kein Kulturverband sind, aber weil die Literatur in Niedersachsen den nicht mehr hat, mache ich da so ein bisschen mit für die anderen Häuser jetzt im Moment als Sprecherin. Und da merke ich auch, dass doch dieses, also man hat sich ja immer davor gegenseitig gewarnt, sich auch gegenseitig zu kannibalisieren, hieß es immer, wenn es um die Fördermittel geht. Ich stelle aber auch da fest, dass die Versuchung groß ist, zu meinen, der ein oder andere hätte jetzt lange genug sein Ding gemacht, nun wären mal andere dran. Und das kommt auch viel so aus dem, was ich gar nicht negativ, aber doch mal als Laien Kulturengagement bezeichnen möchte. Also nicht Räume schaffen dort, wo sich Leute begegnen, sondern selber vorkommen wollen. Das ist natürlich, deine Erinnerung an Beuys, dieses Wort, jeder ist ein Künstler, wird ja von manchen auch so aufgefasst, dass alles auch Kunst ist, sozusagen. Aber ich würde eben, ich habe zum Beispiel meine super Vogeltränke gepickert in so einem Steinmetz-Kurs. Und die bin ich auch nach wie vor stolz. Sie sieht auch echt gut aus, aber ich käme halt nicht auf die Idee, dass ihr sie ausstellt. Das ist wahrscheinlich so der Unterschied. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Also, dass ich das Gefühl habe, es ist gerade so auf allen, die einen sagen Elite, weil sie ultra rechts sind und auf diese Weise versuchen, so etwas vorzuspiegeln, als gäbe es hier so einen gesunden Volkskörper, der uns Spinner alle gar nicht will. Und die anderen sind so, kommen von der anderen Seite und sagen, ja, ihr seid die Elite, ihr seid immer gefördert worden, ich nicht, jetzt bin ich mal dran. Also es ist wirklich eine ganz komische Gemengelage, an die ich mich so auch nicht erinnern kann. Also alle sind so ein bisschen gereizt. Das ist eigentlich sehr schade.
Also das mit Sicherheit. Ich glaube, dieses Hochkochen und plötzlich ja sehr deutlich werden, ist ein bisschen auch ein Problem dieser Debattenkultur, die sicherlich auch mit der Statement-Kultur zu tun hat, die wir aus Social Media so gut kennen. Ne? Dass ein Standpunkt unverrückbar scheint, weil man ihn wohl formuliert irgendwo platziert und dann möchte man ihn irgendwie so narzisstisch stehen lassen und fühlt sich aber sehr stark auf den Schlips getreten, vielleicht auch persönlich beleidigt, wenn jemand das versucht anzusägen. Und man dann natürlich, wenn man möchte, auch sehr viel Unterfütterung gewinnen kann, wenn man nur die richtigen Dinge sucht. Also das ist schon sicherlich ein Problem. Ich glaube, in der Förderkultur muss es in jedem Fall auch immer eine Realisierung dessen geben, dass wir ja auch Professionals sind. Das heißt, wir arbeiten in diesen Bereichen im Beruf, der mit vielen Jahren, Jahrzehnten Erfahrung und auch eine Ausbildung daherkommt, der also nicht irgendwie frei erfunden ist. Und da gibt es auch Irrungen und Wirrungen, aber da gibt es durchaus was dahinter. Und ich glaube, dass natürlich, wir wissen, dass alle programmatische oder ästhetische Urteile subjektiv sind, dass sie nicht objektiviert werden können, dass sie nicht demokratisiert werden können bis ins Letzte, obwohl nach wie vor auch Ansätze, da würde ich mich sogar trauen zu sagen, dass Ansätze der Documenta 15 Ideen interessant sind und auch eine logische Entwicklung. Also ja, ja. Ich war selbst ja Teil der Documenta 13 und 14 und da gab es schon einen extremen Sprung in der Idee, wie kuratorische Arbeit aussieht und wie man zu Programmen kommt und zu einer Linie. Und es war einfach nur eine logische Entwicklung auch, dass klar wurde, wir denken das kollektiver. Und auch nicht zum ersten Mal. Also es ist auch nicht was, das jetzt plötzlich ganz neu ist. Es ist durchaus aber so, dass, sagen wir mal, die Praxis selbst, also ob Menschen Vogelhäuschen bauen oder anderes machen, dass es da eine deutliche Erweiterung gibt, die auch durchaus ihr Gutes hat. Weil natürlich dieser alte Spruch, Kunst kommt von Können, nach wie vor wahr ist, aber die Frage ist, was können oder was ja, auch vielleicht,
das ist der Punkt. Genau.
Vielleicht auch sich gar nicht über dann die Objekte natürlich transportiert. Also wir haben ja im Moment diese Akademie der Lebenserfahrung, Intensive, also ein Konzeptprojekt, das im Grunde eine Mischung ist aus Display und Diskurs, aus Vermittlung und Ausstellung und eigentlich zurückgeht auf meine Vorgängerin, Vorgängerin Katrin Sello, die erste weibliche Spitze im Kunstverein, die fantastisches Programm gemacht hat, sehr avantgarde, frühe Ideen, ist leider sehr früh verstorben, Anfang der 90er. Und die hat 1978 ein Projekt gemacht, das hieß, wer nicht zeichnen kann, ist doof. Und das war ein Versuch, schulpädagogische Tagungsideen und SchülerInnenkunst in die Ausstellungsräume zu tragen und sich deutlich dem Zeichnen und Malen zu widmen, aber dort im Grunde genau dieses Elitäre zurückzunehmen und zu sagen, wir gucken mal, wie anders Kunst auch entstehen, vor allem wie es gelehrt werden kann.
Mhm. Aber ich glaube, der Trick ist eben dann auch der Kontext und wie man es zusammenstellt und wie man auch da vorgeht. Dieses Simple, wir lassen jetzt mal jeden machen und das wird auch beklatscht und finden wir doch auch schön, dass jemand einen Beitrag macht. Das führt natürlich dann auch zu so einer Egalisierung, dass es irgendwann langweilig wird und dass es immer selbstreferenzieller wird und dann auch das Publikum nur noch aus den Leuten selbst besteht. Also das ist eine Tendenz, die es natürlich auch gibt, die es auch schon immer gab, aber die jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr in den Fokus kommt.
Ja,
vielleicht auch, wenn man sucht nach solchen Formen und das erstmal denkt, ach, ist ja einfach, ich lade die ein und lass die machen, wird schon funktionieren, ne?
Ja, die kann man ja sofort von zu Hause herstellen über seinen TikTok- oder Insta-Kanal relativ einfach ein Publikum finden. Mhm. Und man kann vielleicht sogar ein großes Publikum finden, aber es heißt nur lange nicht Qualität. Ja. Und ich glaube, das ist zentral, dass gerade die Institutionen, gerade die öffentlichen Institutionen, gerade die Non-Profit-Institutionen in der Lage sind, da ein bisschen auch Qualitätsurteile zu fällen und über das eigene Programm und über die eigene Programmleiste, wenn man so will, deutlich zu machen, was da vielleicht auch nicht drauf gehört.
Ihr habt noch so viele interessante Sachen, ne? Wir hatten im Vorfeld noch geguckt, hier Green Culture und so weiter.
Grüner Kunstverein.
Genau, grüner nachhaltig. Kunstverein.
Dazu wollte ich eigentlich noch fragen, aber ich glaube, die Zeit ist schon auf.
Vielleicht müsst ihr einfach hart schneiden.
Ja, genau, wir müssen noch ein bisschen schnibbeln. Aber das ist auch, sind wichtige Themen. Und da sieht man aber eben auch, wie viel Überschneidung wir haben in dem, was uns im Kopf und auch natürlich im Herzen bewegt. Und dass das, ich hoffe ja immer einfach nur, es kommt auch bei der Politik an, wie politisch nach wie vor die Kultur ist. Und dass sie eben doch auch die kleineren wie die größeren Player im Grunde genommen für eine demokratische Teilhabe und Vielfalt stehen. Und dass man nicht alles erfüllen kann, aber dass man eben Impulse setzt und Möglichkeiten bietet, auch einfach der Begegnung. Das merken wir ja auch mit dem Publikum, ob die sich nun alle bei Sascha Stanicic mal im Schauspielhaus versammeln oder vielleicht demnächst mit Dennis Ode hier in einem etwas kleineren Kreis. Das ist eigentlich egal, man begegnet sich und weiß auch, man hat gleiche Interessen, man bringt das gemeinsame Interesse und die Geduld auf, zuzuhören. Das ist bei uns ja immer ganz eklatant zu merken, wie ruhig die Menschen da sitzen und aufmerksam zuhören, ohne sich unbedingt sofort selber äußern zu wollen oder zu müssen, obwohl sie dazu natürlich auch Gelegenheit dann später kriegen. Aber das ist auch für mich immer wieder erstaunlich und schön, wie bereit die Menschen sind, sich diesen Input auch mal zu holen und das einfach arbeiten zu lassen. Also dieses Bedürfnis, alles immer selber machen zu wollen, ist auch nicht durchgehend bei allen vorhanden, sondern die freuen sich auch über Anregungen von anderen.
Zumal es bequem ist, natürlich sich den Content, den man sich schon vorselektiert, nach Hause zu holen. Es geht ja einfach und du findest einfach auch sehr qualitativ hochwertige Podcast-Gespräche, Interviews und Co. Und kannst im Grunde im Kämmerchen auch deinem Kulturleben frönen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese direkte Begegnung für uns in der Kunst natürlich hochgradig wichtig, dass man dort auch vielleicht nicht unbedingt die Eröffnung mitmacht, wenn man jetzt keine Lust hat, 600-700 Leute zu treffen und auch was von der Kunst sehen möchte, dann aber in die Physis geht. So, das halte ich schon für wichtig. Und es ist doch so, dass dieser Unmittelbarkeitsraum der Begegnung super wichtig ist. Das haben wir irgendwie natürlich nicht nur durch die Pandemiejahre erkannt. Aber ich glaube auch, dass diese Begriffe Demokratisierung oder Niederschwelligkeit, die für uns in der Praxis ganz natürlich waren, weil das einfach so ein Wert ist.
Man möchte Leute erreichen. Ne?
Genau, man möchte die Leute erreichen, man möchte Publikum haben, man möchte irgendwie senden und möchte natürlich auch viel Empfänger haben, dass die vielleicht einfach noch deutlicher artikuliert werden müssen, weil ich glaube, dass nur der bisher geschützte Begriff Kultur oder Kulturproduktion das vielleicht nicht mehr leisten kann. Und der wird auch so deutlich attackiert, weil er ideologisch aufgeladen scheint, wird unterstellt, dass er so tendenziös ist, dass gecancelt werden muss, rechts und links. Und das natürlich auch strategisch eingesetzt wird von Kulturfeinden, wenn man so möchte. Dass vielleicht stärker dieser Bereich der Demokratisierungsleistung, die diese Institutionen bringen, einen Fokus bekommen sollte.
Ja, heute braucht ja jeder ein Narrativ. Also wie erzählen wir Kultur? Das setzen wir mal wieder fort mit dir, Christoph. Das ist so interessant. Jetzt haben Luisa und Runa gar nicht so viel eingeworfen noch, weil ich immer gleich eingesprungen bin. Das war jetzt nicht so demokratisch hier. Aber wir setzen uns ja einen kleinen Zeitrahmen hier bei unserem Podcast. Und deswegen erstmal vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Nach der letzten Folge des Innenstadtmonologs gab es eine wichtige Aktion hier in Hannover, wo sich über 50 Kultureinrichtungen zusammengetan haben, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen. Wir haben vorhin schon einmal kurz darüber gesprochen, hier noch einmal die Slogans dazu, gemeinsam für Demokratie und zusammen gegen Hass. Die Liste der Kultureinrichtungen, die sich zusammengetan haben, wächst stetig an. Das kann man bei dem Staatstheater, bei den Kolleginnen vom Staatstheater sich auch jederzeit gern angucken. Und neu ist jetzt vom Ensemble das Schauspielhaus jeden Montag ab dem 8.4. immer um 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Art Mahnwache, um die Aktion weiterhin sichtbar zu machen. Und auch in unserem Programm soll natürlich immer ein Zeichen gegen Hass gesetzt werden und Stimmen für eine offene demokratische Gesellschaft. Und ein wichtiger und interessanter Beitrag zu diesem Diskurs kommt in diesem Frühjahr von Johann Braun. Er wird sein Buch Stadt von Rechts am 8. Mai bei uns vorstellen. Es ist ja immer noch weit verbreitet, die Einschätzung, dass besonders ländliche Räume für die Erstarkung der Rechten verantwortlich seien. Aber Johann Braun nimmt in den Blick, wie die gesellschaftliche Mobilisierung sich im Städtischen vollzieht. Und ja, das wird, glaube ich, ein sehr spannender Abend. Und wir sind gespannt, was für, ja, was für Einsichten Johann Braun uns da noch mitbringt an diesem Abend.
Jetzt, Luisa, du hast gerade diese Aktion vom Schauspiel oder Staatstheater, Schauspiel und Oper erwähnt. Magst du vielleicht auch noch mal sagen, wo das stattfindet, diese
Das habe ich vergessen.
Treffen? Ach, das hast du vergessen. Gut.
Das habe ich vergessen. Das ist am Montag 16:30 bis 17:30 am Kröpke. Jeden Montag sind natürlich alle dazu aufgerufen, dort auch teilzunehmen.
Genau. Also da können auch andere kommen. Wir hatten ja hier auch diese große Demo wie in vielen Städten,
genau,
wo wir über 30.000 Leute da dem Aufruf verschiedener Einrichtungen gefolgt waren. Und wir wollen das nicht so verebben lassen.
Was Christoph vorhin auch schon angesprochen hatte, war Kafka. Und zwar hatte er von Kafka und Freud erzählt. Und wir haben auch was zu Kafka. Dieses Jahr ist ja der 100. Todestag von Kafka. Und am Dienstag, den 21.05., kommen mehrere AutorInnen, die am Kafka-Gelesen-Buch mitgewirkt haben, was Sebastian Gugolz herausgebracht hat im Fischer Verlag. Und es kommen zu uns Jan Faktor, Marie-Louise Knott und Ulf Stolterfoth. Und die stellen ihre Texte vor, die in dem Sammelband zusammengetragen sind und inwiefern Kafka heutzutage immer noch wichtig ist und eine Inspiration für zeitgenössische AutorInnen.
Eben, und die jetzt gestolpert sind, weil sie gedacht haben, Sebastian Gugolz, Fischer Verlag, wieso? Der hat doch diesen tollen kleinen Gugolz Verlag.
Ja.
Das stimmt, aber er macht diesen Verlag unglaublicherweise quasi nebenher und ist hauptberuflich immer noch bei Fischer für die Klassikerausgaben, zeichnet er verantwortlich. Und deswegen ist er da auch mit Kafka unterwegs. Ein Glücksfall für uns mal wieder.
Ja,
weil das ist ja auch ein guter Buchlust-Kontakt. Aber Buchlust ist noch nicht Thema.
Nee.
Wir haben aber andere Traditionals. Ich glaube, da bin ich mit dran. Ich will nur daran erinnern, dass wir am 13.06., das ist nicht der Saisonabschluss, weil ja dann die EM-Geschichten mit Moritz Rinke und Dietmar Suess noch kommen, aber so ziemlich gegen Ende der Saison haben wir natürlich wieder Blumsee mit Heiko Postma, Christiane Ostermeier ist diesmal wieder dabei und Andy Huss. Und was ganz Schönes für alle Freunde der irischen Musik, wir orientieren uns diesmal nämlich an den Musikstücken, die im Ulysses erwähnt werden. Und Robert Patterson wird die natürlich auch singen und spielen. Also es wird ein sehr musikalischer Blumsee. Es ist übrigens der 20. Und auch aus der Reihe bewährt und beliebt ist ja bei unserer Bücherdebatte Anschnitt. Die findet auch wieder statt. Da sind wir auch im Juni dran, direkt vorm Blumsee am 11.06. Genauso möchte ich nicht unerwähnt lassen, bitte vormerken, weil das ein Nachholtermin ist. Es gab ja aufgrund der Bahnreiseprobleme so viel Verschiebung bei der Poetikdozentur mit Ann Cotton. Und die Lesung mit ihr wird auch Anfang Juni stattfinden. Also nicht vergessen, auch Ann Cotton ist noch im Plan und wird uns hier nochmal besuchen.
Wo wir gerade bei der hannoverschen Poetikdozentur sind, schmeiße ich nochmal kurz eine Einzellesung ein, die das Thema Hannover im Inhalt hat. Und zwar am Dienstag, den 28.05. kommt Jakob Nolte mit seinem neuen Roman »Die Frau mit den vier Armen« zu uns. Und zwar ist es ein Krimi, der in Hannover spielt und die Protagonistin ist eine Mordkommissionskommissarin. Und die,
das ist bestimmt ein Nolte-Wort.
Ja, oder ein Runa-Wort könnte auch sein. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie man den Beruf in einem Wort zusammenfasst. Und zwar ist die mit ihrem Kollegen, die findet eine Leiche am Ufer der Ihme, was, ja, wenn man aus Hannover kommt, ganz spannend ist, weil man die städtischen bekannten Orte in dem Roman wiederentdecken kann, der aber gleichzeitig auch ein ganz neues Hannover zeigt. Und die versuchen, diesen Mord aufzuklären und geraten immer tiefer in ein Dickicht aus Verweisen.
Ja, wenn wir bei bewährten, beliebten Formaten sind, wir haben auch wieder zwei Kooperationen mit NDR Kultur, der Norden liest. Einmal, weil wir gerade schon im Juni waren, kommt Sascha Stanisic zu uns, beziehungsweise in den kleinen Sendesaal des NDR mit seinem neuen Buch, und den Titel muss ich ablesen, »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.«
Und wie er uns schon verraten hat in der Lesung neulich, der erste Satz heißt aber, wo ist vorne?
Genau. Genau. Ja, wir haben schon einen kleinen Auszug gehört, denn er war im Februar hier bei uns im Schauspielhaus von uns eingeladen. und hat über seine bisherigen Werke gesprochen, aber auch schon aus dem neuen Band gelesen, Gegen das Kind im Memory gewinnen.
Ja, das, man könnte jetzt denken, wir haben so einen kleinen Sascha-Überhang, aber es ist wirklich so, dadurch, dass das Schauspiel vor dem Fest in den Spielplan aufgenommen hat, inszeniert und unter der Regie von Lars-Ole Walburg, war das ein schöner Anlass, ihn einzuladen. Als das haben wir von so langer Hand geplant, dass gar nicht klar war, dass jetzt im Herbst auch noch sein neues Buch kommt. Sascha Sanicic bringt sonst seine Bücher nämlich immer im Frühjahr raus. Aber umso schöner, wir haben da auch wieder mehr Plätze zur Verfügung, weil wir das im Sendesaal beim NDR machen. Da gibt's also, es gibt für alles noch Karten.
Genau, und für alles läuft aber der Vorverkauf schon. NDR Kultur, der Norden liest. Darüber hinaus oder auch zu Gast haben wir Ronja Othmann mit ihrem Buch 74. Ich weiß gar nicht, ob man Roman sagt, Erzählung, Reisebericht. Das ist ja ein sehr umfassendes Buch, was durch viele Genres irgendwie sich durchwindet und alles irgendwie ist und noch viel mehr. Und 74, das ist die unfassbare Zahl an verübten Völkermorden an der isidischen Bevölkerung. Der 74. verübt 2014 von Kämpfern des IS. Und Ronja Othmann macht sich auf die Reise zu den Tatorten dieser Genozide und versucht, eine Sprache für das eigentlich Unaussprechliche zu finden. Und ich bin mit dem Buch noch nicht ganz durch. Da müsste ich lügen, wenn ich das sagen würde. Aber ich habe schon alle die vielen Besprechungen gelesen, die es zu diesem Buch gab. Und ich glaube, ein Wort, was in jeder Besprechung zu finden ist, ist beeindruckend. Und ja, da sind wir schon sehr gespannt auf diesen Abend. Moderiert wird das von der Abend von Lisa Kreisler, die übrigens auch der Gast bei Anschnitt sein wird. Das hatten wir vorhin vergessen.
Genau, weitermachen könnte man, mache ich jetzt einfach, mit der bewährten Reihe Die Empfehlung am Dienstag, den 30.04. Und zwar ist diesmal die Empfehlung Dennis Ode, Ich stelle mich schlafend, moderiert von Martina Sullner. Und Dennis Ode erzählt von den dunklen Seiten einer Liebe, und zwar einer wieder aufgeflammten Jugendliebe der Protagonistin, die ja einen ehemaligen Jugendfreund wieder trifft.
Dennis Ode ist ja auch eigentlich schon eine richtige Bestseller-Autorin, aber auch dafür gibt es noch Karten. Und ich möchte noch ergänzen, dass wir, also Jakob Nolte, hast du ja eben schon beschrieben, Rona ist ein Krimi, wobei bei Nolte das ja klar ist, dass das kein Krimi-Krimi ist, sondern sicherlich wieder ein etwas, um mal das Wort ruhig zu benutzen. Ich weiß nicht, wie er das findet, wenn man das sagt, aber das ist ja immer so ein bisschen schräg und diese Sachen kippen immer ins, seine Erzählungen kippen immer ins Fantastische. Und wir haben selten KrimiautorInnen zu Gast, aber dieses Mal tatsächlich Jakob Nolte mit einem Quasi-Krimi und Matthias Dehn mit einem richtigen Krimi. Aber auch dieser richtige Krimi beim Mare Verlag erschienen, ist eben ein sehr besonderer, literarisch wirklich wunderbar, anspruchsvoll. Ich habe ihn jetzt über Ostern durchgelesen, verrate natürlich nichts über das Ende. Aber wir hatten ja die Niederlande und Flandern gerade als Gastland bei der Leipziger Buchmesse. Und in dem Rahmen ist Matthias Dehn auch noch unterwegs. Und ein niederländischer Autor, der hier schon sehr bekannt und beliebt ist, insbesondere eben für die Krimis um seinen Kommissar Lieve Cupido. Und Cupido, richtig wie der Liebesgott. Aber damit hat es nicht so viel zu tun, aber es bringt manchmal ganz lustige Sachen nebenbei. Das ist ein absolutes Muss für alle Liebhaberinnen der norddeutschen und friesischen und westfriesischen, also auch niederländischen Küstenlandschaft und der Inseln, weil diese Romane spielen dort mit großer Kenntnis der Landschaft, aber eben auch der merkwürdigen Verwaltungsverhältnisse zwischen den Niederlanden und Deutschland und genauso natürlich mit viel Menschenkenntnis und nautischer Kenntnis auch. Also ich muss zugeben, dass ich bei Der Taucher, das war das Vorgängerbuch, mir immer am liebsten ein nautisches Lexikon daneben gelegt hätte. Nicht, weil das beim Lesen auffällt, sondern weil es wirklich interessant ist, nochmal diese ganzen Begriffe zu haben. Und die Übersetzungsleistung, muss man sagen, bei dem Buch ist auch wirklich ganz erstaunlich und toll. Und das sei auch nochmal erwähnt, dass es ja gut ist, dass es so also gute Übersetzerinnen gibt, ja, dass wir solche Literatur auch lesen können hier.
Ja, Matthijs Dehn kommt ja in der Reihe Literatur aus Haus Europa, Niederlande. Er wird aber selber lesen. Ich habe ihn in Leipzig auch schon einen kleinen Ausschnitt lesen hören aus seinem Buch. Er war selbst auch dort zu Gast und es, ja, es hört sich fantastisch an, wenn der Niederländer sein Buch in der deutschen Übersetzung liest.
Dann es fehlt noch ja die ganz neue Veranstaltung, genau, zu der am besten Katrin was sagt, weil sie die auch moderieren wird.
Ja, ausnahmsweise komme ich auch noch mal als Moderatorin hier auf die eigene, aufs eigene Podium. Wir haben zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt, unserer früheren Kollegin Annette Hagemann, die da ja ist, auch mal jetzt eine kleine Reihe ins Leben gerufen mit AutorInnen aus Hannover. Die lokale Zugehörigkeit ist aber nicht so sehr ausschlaggebend, sondern dass sie natürlich alle mindestens ein oder sogar auch schon ganz viele interessante Bücher in unabhängigen Verlagen haben. Und das sind Hartmut El Kurdi, Katharina Peter und Heinrich Thies. Und wir stellen jede dieser Veranstaltungen, zwei davon im Jahr wird es ungefähr geben, aller Voraussicht nach, immer unter ein bestimmtes Thema. Und diesmal ist es das Thema beliebt und bewährt in der Kunst Familienangelegenheiten. Und das sind drei sehr unterschiedliche Stimmen. Hartmut El Kurdi kennt man ja überwiegend als Theaterautor, aber der auch Kinderbücher geschrieben hat und Kolumnen. Wir haben ihn ab und zu mal zu Gast gehabt. Es ist wirklich ganz großartig, ihm auch zuzuhören. Katharina Peter hat ihr Debüt, Erzählung vom Schweigen. Und Heinrich Thies hat, glaube ich, schon auf jeden Fall über 20 Veröffentlichungen, ja, und hat aber eben sich auch jetzt ein bisschen in Richtung autofiktionales Schreiben. Es geht nicht so sehr um seine Biografie, sondern um die der Eltern und Großeltern, sodass wir da eine ziemlich im besten Sinne bunte Mischung haben aus der Möglichkeit, Familie zu betrachten. Und trotzdem hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute hier leben und dass das eben Autorinnen sind, die hier unter uns sind und mit denen man da auch mal ein bisschen ins Gespräch kommen kann. Das ist die neue Reihe, das neongelbe Sofa.
Ja, und dann möchten wir noch auf eine Veranstaltung der Kunstfestspiele Herrenhausen hinweisen. Es werden unter dem Titel Poesie and Sounds Marion Poschmann und Ulrike Almuth-Sandig am Neuen Rathaus in Hannover am Maschteich ja Lyrik performen, lesen, so kann man es glaube ich sagen. Und das Ganze wird sozusagen umschlossen von der Installation Floating Earth des Künstlers Luke Jerram, die auf dem Maschteich schwimmen wird und dann später in der Dämmerung anfangen wird zu leuchten.
Ja, das also ist es eigentlich der Mond oder eine Weltkugel? Das weiß ich gar nicht. Wir haben nur so Fotos gesehen.
Floating Earth?
Ja, Floating Earth sollte wohl die Welt sein. Ja, Mensch, da hätte ich doch jetzt mal drauf kommen können. Es hat so was Romantisches, nicht im Sinne der deutschen oder sonstigen biedermeierlichen Romantik, aber und gleichzeitig diese Fragilität, das ist schon auch etwas erschreckend. Also wer möchte sich dann da eben die Erde auf dem Maschsee dümpeln?
Maschteich,
ja. Genau. Ich verheiter mich hier, genau. Und ich möchte das nochmal unbedingt empfehlen. Die Kunstfestspiele sind auf uns zugekommen, haben gefragt, wen wir vielleicht für Lyrik vorschlagen könnten, und Marion Poschmann und Ulrike Almuth-Sandig haben zum Glück zugesagt, auch zwei sehr kontrastierende, aber auch eben sehr poetisch, ironisch, gebrochene, dynamische Stimmen. Ja. Und das wird bestimmt große Freude machen, dabei zu sein. Also unbedingte Empfehlung, eben auch zu den Kunstfestspielen zu gehen und insbesondere zu diesem Lyric and Sounds, Poesie und Sounds, 31.05.
Ja, wir drücken die Daumen für bestes Wetter, denn das Ganze wird draußen stattfinden, um dann auch die Kunstinstallation richtig auf sich wirken lassen zu können.
Da ist der Eintritt übrigens sogar frei.
Genau.
Wie bei unseren Fußballsachen.
Ja. Wie bei dem Fußball, wie bei der Fußballlesung.
Ja, und beim öffentlichen Gucken.
Auch da hoffen wir auf bestes Wetter.
Ja. Wir sind schon durch, ne? Irgendwie sind wir jetzt hier gerade schnell durchgesaust. Das war das April oder wird das April-Mai-Juni-Programm. Wir freuen uns natürlich über Besuche hier bei uns im Literaturhaus, über Leserinnen, Leser, Zuhörerinnen und können uns jetzt mal, das ist ein langer Zeitraum, aber wir verabschieden uns jetzt erstmal.
Das machen wir. Vielen Dank an Katrin und Runa, dass wir hier wieder so schön miteinander sprechen konnten. Oder ich ja zum ersten Mal, und dass Christoph heute hier war.
Und bis bald.
Ja, bis dann.